Einblick, der Podcast.
Willkommen beim Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 27. März 2026. Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
5 digitale Trends im Gesundheitswesen. Von der EPA-Bilanz über KI im Operationssaal bis zur Zukunft der Medizin. Finanzkommission legt Sparvorschläge vor. GKV braucht bis zu 25 Milliarden Euro Entlastung. KHAG vor dem Bundesrat. Kliniken bangen um Leistungsgruppen und Pflegepersonal. Prävention in der Apotheke. Varken will Herzrisiken ohne Arzttermin messbar machen.
Womit fangen wir heute an?
5 Trends zur Digitalisierung im Gesundheitswesen hat das Netzmagazin Heise formuliert. Neben der elektronischen Patientenakte EPA werden KI-gestützte Patientensteuerung, automatisierte Dokumentation per Sprachaufzeichnung, der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Behandlung sowie KI-gestärkte Eigenverantwortung zu zentralen Themen der Digitalisierung im Gesundheitswesen genannt.
Bundesgesundheitsministerin Nina Varken hatte im Februar ihre Digitalisierungsstrategie vorgestellt. Bis 2030 soll die EPA 20 Millionen aktive NutzerInnen erreichen und zur zentralen App für Terminbuchung und digitale Ersteinschätzung werden. Auch auf künstliche Intelligenz, KI, setzt die Strategie. Bis 2028 sollen 70% aller Einrichtungen Gespräche automatisch aufzeichnen und zusammenfassen lassen. Doch Anbieter wie Doctolib oder Jameda stützen sich dafür laut ihren Datenschutzerklärungen auf US-amerikanische Dienste wie Gemini oder OpenAI. KritikerInnen warnen, die digitale Abhängigkeit von US-Anbietern wachse damit weiter.
Das dänische Unternehmen Corti und der Jenaer Praxissoftware-Anbieter PlanOrg Health Services zeigen, dass es auch ohne US-Cloud geht. Ihre neue Partnerschaft bringt medizinische Sprachmodelle von Corti in die Healthcare-Plattform Principa. Behandlungsgespräche werden in Echtzeit transkribiert und strukturiert als Dokumentationsentwurf aufbereitet. ÄrztInnen prüfen die Entwürfe und geben sie frei, bevor sie in die Patientenakte eingehen. Die Daten bleiben dabei ausschließlich in der EU gehostet und verarbeitet. Ab dem 3. Quartal 2026 soll die Lösung allgemein verfügbar sein.
Dass KI-Analysen weit mehr können als Dokumentation, zeigt eine aktuelle Studie der Fachhochschule Wedel. Masterstudierende haben unter Leitung von Professor Hendrik Anuth Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung GKV von über 340.000 PatientInnen über 16 Quartale ausgewertet. Neuronale Netze identifizierten sowohl typische Krankheitsmuster als auch seltene Hochrisikokonstellationen, etwa Diabetes in Verbindung mit akutem Nierenversagen. Krankenkassen können solche Analysen künftig nutzen, um Versichertengruppen gezielter anzusprechen und Präventionsprogramme zu entwickeln.
Was KI im Operationssaal leisten kann, zeigt das Oldenburger Pius Hospital. Dort gehört Holomedizin bereits zum Klinikalltag. ÄrztInnen sehen Organe dreidimensional durch Augmented Reality-Brillen, Tumore erscheinen als leuchtende Punkte im Operationssaal. Klinikdirektor Dirk Weihe setzt auf Technologie, weil laut einer Prognose der Unternehmensberatung PwC bis 2035 fast 1,8 Millionen Fachkräfte in der deutschen Gesundheitsversorgung fehlen könnten. Er warnt, wir laufen auf eine Vollkatastrophe zu. Das Pius Hospital ist eines von 5 Holomedizinzentren weltweit.
Auch in der Kardiologie hält KI Einzug. In der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim erprobt Kardiologieleiter Samuel Tobias Sossala eine einzigartige Herzkatheteranlage. Weltweit gibt es davon nur 2. Die zweite steht an der Uniklinik Gießen. Die Anlage kombiniert künstliche Intelligenz mit CT-Bildgebung, liefert hochauflösende Bilder der Kranzarterien und reduziert die Röntgenbelastung für PatientInnen deutlich. Rund 2000 wurden damit bisher behandelt. Sossala stellt klar, die KI entscheide nichts, sie liefere bessere Voraussetzungen dafür.
Aus den USA kommt mit Perplexity Health ein weiteres KI-Angebot auf den Markt. Der Dienst bündelt Gesundheitsdaten aus Wearables, Apps und elektronischen Patientenakten von über 1,7 Millionen Gesundheitsdienstleistern. Perplexity betont, professionelle Beratung ersetzt der Dienst nicht. Ähnliche Angebote kündigen auch Microsoft und OpenAI an. OpenAIs ChatGPT Health allerdings erteilte in einer Studie teils gefährliche Ratschläge.
In der Regulatorik tut sich ebenfalls etwas. Das Bundesgesundheitsministerium will digitale Pflegeanwendungen DIPA einfacher zulassen. Bisher hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM alle drei bislang gestellten Anträge von Unternehmen abgelehnt. Eine Verordnungsänderung soll nun, analog zu den digitalen Gesundheitsanwendungen DiGA, auch für DiPA eine Probeaufnahme von bis zu 12 Monaten ermöglichen. Die neue Regelung soll am 1. Juli 2026 in Kraft treten. Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung fordert außerdem, dass digitale Pflegeberatung dauerhaft als Regelleistung verfügbar sein müsse.
Digitale Gesundheitsanwendungen DiGA können seit kurzem elektronisch verordnet werden, sofern das Praxisverwaltungssystem ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV zertifiziertes Verordnungsmodul unterstützt. Ein gesetzliches Pflichtdatum gibt es noch nicht. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Start vorerst freiwillig gestaltet. Praxen können also weiterhin das gewohnte Verordnungsformular nutzen oder je nach Systemstand auf die elektronische Verordnung umsteigen.
Die Finanzkommission Gesundheit legt am 30. März Sparvorschläge für die gesetzliche Krankenversicherung vor. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erwartet Einsparungen von bis zu 25 Milliarden Euro bei jährlichen Gesamtausgaben von rund 350 Milliarden. Im Gespräch sind unter anderem ein Ende der beitragsfreien Mitversicherung von Eheleuten, Änderungen beim Pflegebudget der Kliniken und niedrigere Arzneimittelpreise.
Diese Sparvorschläge treffen auf eine ambulante Versorgung, die schon jetzt an ihre Grenzen stößt. Die neue Arztzahlstatistik der KBV zeigt, obwohl die Zahl der VertragsärztInnen und PsychotherapeutInnen 2025 auf knapp 192.000 gestiegen ist, wird die verfügbare Zeit für PatientInnen knapper. Mehr als 70.000 arbeiten inzwischen in Teilzeit, knapp 60.000 in Anstellung.
KBV-Chef Dr. Andreas Gassen warnte, die Politik müsse attraktive Rahmenbedingungen schaffen, statt Niedergelassene mit Sparvorschlägen zu verschrecken. Sein Stellvertreter, Dr. Stefan Hofmeister, verwies darauf, dass bundesweit bereits rund 5.000 Hausarztsitze unbesetzt seien.
Am 27. März stimmt der Bundesrat über das Krankenhausreformanpassungsgesetz KHAG ab, begleitet von einer Protokollerklärung der Bundesregierung. Mehrere Länder, vor allem aus dem Osten, hatten den Kompromiss zwischen Bund und Ländern scharf kritisiert. Ein Antrag Mecklenburg-Vorpommerns auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheiterte zwar im Gesundheitsausschuss des Bundesrats. Doch der Druck wirkte. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken signalisierte Entgegenkommen bei der Frage, ob Pflegepersonaluntergrenzen als Qualitätskriterium für Leistungsgruppen gelten sollen.
Genau diese Regelung sorgt für Alarm in der Krankenhauslandschaft. Nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, DKG, müssten rund 735 Standorte Leistungsgruppen abmelden. Gut 40% aller Häuser. Betroffen wären auch Universitätskliniken.
Die DKG warnt zudem vor kurzfristigen Entlassungen im Pflegebereich. Grund? Beim Pflegebudget fehle eine klare zeitliche Regelung, sodass Krankenkassen bereits jetzt in laufenden Verhandlungen auf die noch nicht geltende Rechtslage verwiesen. Die SPD-Bundestagsfraktion hält dagegen. Der Kompromiss stehe. Weitere Zugeständnisse lehne man ab. Die Protokollerklärung dürfe keine Versprechen für spätere Gesetzesänderungen enthalten.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will Apotheken stärker in die Prävention einbinden. In einem gemeinsamen Interview mit Bundesforschungsministerin Dorothee Beer in der Bild-Zeitung warb sie dafür, Früherkennungsangebote für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zukünftig auch in Apotheken wahrnehmen zu können. Konkret nannte Warken die sogenannten 3B, das Messen von Blutdruck, Blutzucker und Blutfett. Ohne Arzttermin würden deutlich mehr Menschen solche Angebote nutzen, so die Ministerin. Auch Franziska Scharpf, Vizepräsidentin der Bundesapothekerkammer, begrüßte den Vorstoß. Apotheken seien flächendeckend und niedrigschwellig erreichbar und könnten viel zur Herzgesundheit beitragen.
Professor Stefan Blankenberg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, unterstützt die Pläne ebenfalls. Jedes Sichtbarmachen von Risikofaktoren sei wichtig. Niedrigschwellige Angebote in Apotheken daher sinnvoll. Markus Bayer, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, hält dagegen. Apotheken könnten einzelne Messwerte nicht in den Gesamtzustand von PatientInnen einordnen. Anlassloses Testen führe zu massiver Verunsicherung, die ÄrztInnen anschließend mühsam auffangen müssten.
In der Debatte sind auch die pharmazeutischen Dienstleistungen, PDL, der Apotheken. Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, bieten inzwischen mehr als die Hälfte der rund 16.600 Apotheken solche Leistungen an. Im dritten Quartal 2025 erbrachten rund 8.800 Apotheken 216.000 PDL. Ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal mit mehr als 150.000.
ABDA-Präsident Thomas Preis bezeichnete die pharmazeutischen Dienstleistungen als bedeutendes Zukunftsthema. Die Apotheken benötigten allerdings ausreichend Personal und finanzielle Mittel für diese zusätzlichen Angebote. Der Deutsche Apothekerverband hat den Honorarvertrag zum 31. März gekündigt, weil die 2022 von der Schiedsstelle festgelegten Vergütungen nicht mehr angemessen seien. Parallel dazu berät der Bundestag das Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz, kurz APO-VWG, das weitere PDL vorsieht, unter anderem zur Stärkung der Therapietreue.
Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
Es lohnt sich, nach Edinburgh zu schauen. Dort hat eine Arbeitsgruppe aus alten PET-Flaschen das Parkinson-Medikament Levodopa hergestellt, mithilfe gentechnisch veränderter Bakterien. Die im Fachmagazin Nature Sustainability veröffentlichte Studie dürfte eine breite Debatte über nachhaltiges Bio-Upcycling anstoßen.
Das Team um Professor Stephen Wallace will die Technologie jetzt für die industrielle Anwendung weiterentwickeln. Aus Plastikmüll könnten künftig nicht nur Medikamente entstehen, sondern auch Kosmetika oder Industriechemikalien.
Hierzulande gehen die Debatten um die Gesundheitsversorgung und deren Finanzierung weiter. Wir bleiben dran.
Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Osterzeit und sind wieder für Sie da am 10. April mit dem Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.